so einen prachtvollen Himmel wie damals im Sommer 1993 in Monument Valley habe ich nur selten gesehen. Eine fast unheimliche Stille überzog das Land. Ich wollte, dass ihr das spürt. Die Stille kann man spüren. Und da begann der Himmel sich zu verändern. Die Intensität der Farben nahmen immer mehr zu. Das helle Blau verwandelte sich in Pink und das Pink wurde immer dunkler, bis der ganze Himmel dann letztlich in einen einzigen Feuerball verschmolz. Damals die Bilder noch mit einer analogen Kamera aufgenommen. Das waren mal Dias. Wir standen einfach wortlos da und unsere Augen konnten das Farbenspektakel irgendwie nicht schnell genug aufnehmen. Es war ein einmaliges Erlebnis. Und als wir vor ein paar Wochen hier unlängst in der Abendbibelschule Verse aus dem wunderschönen Psalm 19 gelesen haben, da wurde ich wieder erinnert an dieses Himmelserlebnis in Monument Valley. Und weil wir gerade in der Abendbibelschule die Lehre vom Wort Gottes abgeschlossen haben, möchte ich heute in dieser Botschaft so als Schlussakkord zu diesem Thema mit uns allen Psalm 19 betrachten, weil dieser Psalm so wunderschön zusammenfasst die allgemeine Offenbarung Gottes in der Schöpfung so wie die besondere Offenbarung Gottes durch sein Wort. Gottes Offenbarung durch Werk und Wort. Darum geht es heute in dieser Botschaft. C.S. Lewis, der bekannte englische Philosoph und Schriftsteller, er schrieb einmal, ich halte diesen Psalm als das großartigste Gedicht des Psalters und Lyrik der Welt. Man kann dieser Einschätzung, diesem Urteil kaum widersprechen, wie kaum ein anderer Psalm wird hier schönste Poesie mit tiefgründiger Theologie verbunden. Metaphorische, bildhafte Sprache, sie lässt jeden, der ein gewisses Gespür für Lyrik hat, den Atem anhalten. David hat mit Sicherheit dort auf den Weideplätzen Israels, vielleicht schon als Hirtenjunge, die schönsten Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, den herrlichsten Sternenhimmel in der Nacht erlebt. Und seine Beobachtungen, die führten ihn zu dieser Kernwahrheit, dass Gottes Schöpfungswerk nonverbal zu uns redet. Und sagt, es gibt einen Gott. Der erste Teil dieses Loblieds, die Verse 1 bis 7, sie preisen also Gott als denjenigen, der sich durch die Schöpfung mit unhörbarer Stimme offenbart hat. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis ohne Rede und ohne Worte mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt. Und sie, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach, tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft um bis an sein Ende. Nichts ist von ihrer Glut verborgen. Gott hat sich in der Schöpfung offenbart. Das ist die Botschaft dieses ersten Teils dieses Psalms. Die Himmel, sie verkündigen ununterbrochen, unhörbar Gottes Herrlichkeit. Hier ist also davon die Rede, wie ich schon sagte, was man in der Theologie so die allgemeine oder die natürliche, manche sagen die spezielle Offenbarung, die natürliche, nicht spezielle, spezielle kommt nachher, natürliche Offenbarung Gottes durch seine Werke bezeichnet. Die Himmel, sie verkündigen ständig, sie erzählen ununterbrochen von Gottes Größe und Pracht. Für David ist also das Universum nicht so ein leerer Raum wie das Gagarin. Nach seiner Raumfahrt arrogant sagte, ich war im Weltraum, aber ich bin Gott nicht begegnet. Das Weltall, es ist leer. Nee, für den Psalmisten ist das Weltall eine Proklamation, eine Verkündigung der Größe Gottes. Woran erinnert uns die unendliche Weite des Himmels? Ich glaube, sie lässt uns Gottes Ewigkeit und Unendlichkeit erahnen. Gott ist der Unumschränkte. Er steht über allem und allen, so wie der Himmel sich überall, wohin wir auch gehen, über uns wölbt. Und die Farben des Himmels verkünden die unbeschreibliche Schönheit Gottes. Wir Menschen müssten öfters gen Himmel schauen. Vielleicht würden wir mehr diese stille Botschaft vernehmen. Wenn ich manchmal das wechselnde Spiel der vorüberziehenden Wolken beobachte, das mag ich manchmal, wenn ich einfach in der Natur bin und es schön bewölkt ist und die Wolken ziehen daher oder im Gebirge oder auch einfach auf der Terrasse oben. Da liegt man auf der Liege und schaut in den Himmel. Und man sieht die Wolken. Das ist für mich so ein Bild für die Vielfalt und Fülle, die in Gott ist. Und jeder Tag meldet neu, dass ein mächtiger und treuer Gott allem das Leben gibt und alles erhält, so sagt David in den Versen 3 bis 4. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis ohne Rede und ohne Worte mit unhörbarer Stimme. Die Begriffe Tag und Nacht erinnern an die Beständigkeit der Schöpfung und die Regelmäßigkeit aller Abläufe lehrt mich, dass Gott derselbe ist, heute, gestern, in Ewigkeit. Dieser Gott, er ist nicht launisch. Er sagt nicht heute ja und morgen nein. Und selbst wenn die Schöpfung sich nicht hörbar in Worten äußert, geht ihre Botschaft, ihre unhörbare Stimme doch bis an das Ende der Welt hinaus. Und ich glaube, ich habe diese unhörbare Stimme schon oft gehört in der Natur. Habt ihr die schon mal gehört? Das ist wirklich hier nicht irgendwie so eine Mystik. Schon ganz und gar nicht hat das etwas mit Pantheismus zu tun, niemals. Ob das in den Bergen war oder irgendwo am Meer, ich liebe das Meer, die Wolkenspiele über dem Meer, der Sonnenuntergang oder der Sonnenaufgang am Meer. Oder ob einfach es die schönen Felder und Wälder der Schwäbischen Alb sind. Man steht draußen in der Natur und plötzlich empfindet man tief in seinem Innern eine gewisse Ehrfurcht. Es ist, als würde Gott durch die Schöpfung sprechen. Und er spricht eine Sprache, die alle Menschen verstehen. Der Reformator Calvin, er schrieb dazu, verschiedene Völker sprechen verschiedene Sprachen, aber die Himmel sprechen eine allen gemeinsame Sprache, um alle Menschen ohne Unterschied zu lehren, sodass sie nichts daran hindert, von den Worten des gleichen Lehrers Nutzen zu ziehen, außer ihre eigene Trägheit. David erwähnt nicht nur die Verkündigung der Himmel, sondern er wendet unseren Blick auch hier auf die Sonne in Vers 5. Sie beherrscht die Himmel. Das Leben auf der Erde ist abhängig von dem Licht der Sonne. Und David, der hat ja nicht alles gewusst, was wir heute wissen über das Sonnensystem, aber eben mit dieser metaphorischen Sprache vergleicht er den Aufgang der Sonne mit einem Bräutigam, der an seinem Hochzeitstag aufrecht sein Gemach verlässt und wie so ein Kriegsheld, der auf seiner Bahn läuft, so zieht die Sonne ihren Kreis, Vers 6. Ihr Licht erwärmt die Erde, macht Leben möglich und auch ihr Zeugnis ist universal. Es erreicht alle. Meine Lieben, Gott hat sich offenbart in der Schöpfung und niemand kann sich einmal herausreden, er habe von Gott nichts gewusst. Wahrscheinlich hat Paulus diesen Psalm im Hinterkopf gehabt, als er im Römerbrief die erste Ursache nennt, warum Gottes Zorn über den Menschen steht. Er sagt in Römer 1, Vers 19, die Menschen können erkennen, dass es Gott gibt. Gott hat es ihnen offenbart. Und dann in Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt in den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Offenbarung Gottes in der Schöpfung liegt also allen Menschen vor. Gott hat sich offenbart durch das Buch der Schöpfung. Das ist ein offenes Buch. So schade, dass der Mensch dieses Buch so falsch interpretiert. Die Sonne taucht das Schöpfungswerk Gottes in ein helles Licht, sodass jeder darin lesen kann. Und das Ergebnis ist, dass man überall auf der Welt ein Wissen um das Göttliche feststellen kann. In der ganzen Menschheitsgeschichte, so lehren uns das die Religionswissenschaftler, findet man nirgends den religionslosen Menschen. Und schon Cicero behauptete in seiner Schrift über die Natur der Götter, kein Volk ist so barbarisch, kein Stamm ist so verwildert, dass nicht die Überzeugung fest eingewurzelt wäre, es ist ein Gott. Wo immer man hinkommt, auf dieser Welt, in allen Stämmen und Völkern, finden wir zutiefst zugrunde liegend ein Wissen um das Göttliche. Der Mensch kann in der Schöpfung etwas von Gottes ewiger Kraft und von seiner Gottheit erkennen. So sagt das Paulus und auch David letztlich in diesem Psalm. Aber der moderne, aufgeklärte Mensch, er will nicht an Gott glauben. Und wenn man nicht an Gott glaubt, dann muss man eben irgendwie glauben, dass das Geschaffene sich selbst geschaffen hat, sich selbst organisiert hat. Und so sucht der gottlose Mensch hinter dem Nebel des Urknalls die Erklärung für all das, was wurde, für die ganze Komplexität des Makro- und des Mikrokosmos, die heute da ist. Der Mensch getrennt von Gott, er bringt viel Glauben auf an die Selbstorganisation des Universums, weil er nicht an Gott glauben will. Meine Lieben, ich bin der Meinung, wir sind nicht unterbelichtet. Wenn wir so wie David oder Paulus selbstbewusst unseren Glauben an einen Schöpfergott bezeugen, auch heute, in einer Zeit, in der unter dem Vorzeichen Wissenschaft etwas anders gelehrt wird. Lass uns also nicht müde werden, immer wieder neu, unseren Glauben an einen Schöpfergott zu bezeugen. Immer wieder, wenn wir auch mit unseren Kindern draußen unterwegs sind, ihnen von der Größe Gottes zu erzählen, die sich in der Schöpfung, in der Natur offenbart hat. Und lasst uns auch in unserem Umfeld nicht müde werden, das deutlich auch zu sagen, es gibt einen Schöpfer. Das, was ist, das hat sich nicht so aus dem Nichts entwickelt, sondern dahinter, da steht göttliche Intelligenz. Die Welt ist nicht ein zufälliges Gemisch von Molekülen, sondern das Werk eines großen Künstlers. Mit einem klaren Sinn. Und wir sollten diesem Werk Achtung erweisen. Aber Gott hat sich nicht nur durch das Buch der Schöpfung sozusagen offenbart, sondern er hat sich auch durch das Buch der Bücher auf besondere Weise offenbart. Die Verse 8 bis 15, sie sprechen von Gottes besonderer Selbstoffenbarung durch sein Wort. Das ist die Botschaft des zweiten Teils des Psalms. Gott offenbart sich durch sein Wort. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn, sie sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honig sein. Meine Lieben, die Offenbarung Gottes durch sein Wort ist klarer und deutlicher als die Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Und deshalb wird sie auch als die besondere oder die spezielle Offenbarung Gottes in der Theologie bezeichnet. Ihr erinnert euch noch an unseren Unterricht da vor ein paar Wochen. Die Natur, sie spricht zu uns von Gottes Wirklichkeit, von seiner Macht, aber sie redet nicht von seiner rettenden Gnade. Die Schöpfung, sie verkündet Gottes Majestät, seine Weisheit und Kraft, aber in der Offenbarung Gottes durch sein Wort erfahren wir, wer der Bundesgott Jahwe wirklich ist. Und ich finde es interessant, dass in dieser ersten Hälfte des Psalms, dieser zweiten Hälfte des Psalms, wo es nun um das Gesetz des Herrn geht, David den Gottesnamen Jahwe 7-mal verwendet. In Vers 2 verwendet er noch den Gottesnamen El, der so viel wie der Mächtige, der Starke bedeutet. Und der ganz klar die Größe und die Kraft Gottes hervorhebt. Aber ab Vers 8 benutzt jetzt David, wenn er von dem Herrn spricht, von Gott spricht, da verwendet er nur noch diesen Gottesnamen Jahwe. Das ist Gottes persönlicher Name, mit dem er sich seinem Volk Israel vorgestellt hat. Jahwe, der unveränderliche heilige Gott, hat sich durch sein Wort seinem Volk hörbar, unmissverständlich offenbart. Wie die Wärme und das Licht der Sonne Leben schenkt, so ist auch das lebendige Wort Gottes Leben spendend. Die Himmel, die ganze Schöpfung verkünden mit unhörbarer Stimme die Größe Gottes, aber das Gesetz des Herrn ist konkretes Wort Gottes, denn es lehrt uns Menschen, wer Gott ist und was er getan hat und wie er zu uns gekommen ist und was sein Wille ist. Also erste Zeile hier in Vers 8 nehmen wir, die Schrift ist Gottes vollkommene Handschrift, sein Liebesbrief an uns. Und wenn wir unser Leben nach diesem makellosen, tadellosen Buch ausrichten, wenn wir das anwenden, was da steht, wird das Innere des Menschen, die Seele, das heißt der Sitz der Persönlichkeit, erquickt. Wörtlich heißt es eigentlich wiederhergestellt. Hast du das schon mal erlebt? Wenn du richtig so unten bist, down bist, deprimiert. Und es kostet dich viel Überwindung, in der Bibel zu lesen, das Wort Gottes aufzuschlagen. Und dann tust du es trotzdem. Und dann erlebst du, zumindest ich habe das schon öfters erlebt, wie deine Seele in dem Augenblick, wenn du anfängst zu lesen, erfrischt wird. Das richtige Wort zur richtigen Zeit. Kennt ihr das auch? Meine Lieben, unser menschliches Denken ist oft fehlerhaft. Aber Gottes Wort ist fehlerlos und es enthält alles, was unsere ausgetrockneten Seelen erquicken kann. Und ich habe das schon oft auch in der Seelsorge Geschwistern gesagt, die durch so eine dunkle Nacht der Seele gehen. Das gibt's auch. Auch Christen können eine Depression erleiden. Und mein Rat ist da oft, höre nicht auf, jeden Tag ein ermutigendes Wort zu lesen. auch wenn es nur ein Bibelvers ist. Und da gibt es doch so viele schöne Worte Gottes in der Bibel, die uns ermutigen können. Es gibt auch sowas wie ein, das habe ich mal auch aus einer Zeitschrift kopiert und schon öfters verteilt, so ein Notfallzettel. Mein Notfallzettel, Bibelworte zum Festhalten, hat eine Autorin Tamara Hinz mal zusammengefasst. Es sind 20 Bibelstellen, an denen man sich festhalten kann in solchen Zeiten, wenn alles dunkel ist. Ich will damit nicht sagen, ja, hier habt ihr die Wundermedizin, aber ich kann nur sagen, wie viele es auch erfahren haben, das Wort Gottes, es kann erquicken. Es hat die Kraft, wiederherzustellen. Ignoriert es nicht, selbst in diesen dunklen Zeiten. An was sonst sollen wir uns festhalten? Die zweite Zeile in Vers 8 bekräftigt, dass das Wort Gottes wie ein zuverlässiger Zeuge ist und es macht uns weise, denn es sagt uns deutlich, wer Gott ist, und es sagt uns auch ohne Beschönigung, wer wir sind. Dieses Wort macht die Einfältigen und Unerfahrenen weise. Und da sagt David in der dritten Zeile in Vers 9, das Wort Gottes enthält richtige Prinzipien und wer sie befolgt, erlebt Freude. Er wusste, dass echte Freude aus der Erkenntnis Gottes und aus dem Bleiben in seinem Wort kommen. Die Vorschriften des Herrn, und damit sind diese göttlichen Prinzipien und Leitlinien gemeint, sie sind richtig. Das heißt, sie sind im echten Alltagsleben nachprüfbar. Wenn Gott zum Beispiel in seinem Wort sagt, dass Unzucht, Pornea, oder ein freizügiges sexuelles Leben nicht gut ist und nicht Gott gewollt ist, dann sind das Leitlinien, die uns vor viel Schuld und Schmerz in unserem Leben schützen können. Und es ist nachprüfbar. Wenn jemand diese Leitlinien als altmodisch abtut und sich einfach so von seinen Trieben treiben lässt, was sind denn die Folgen meistens? Gescheiterte Beziehung, Eheprobleme, Verletzungen, Vertrauensbrüche, Schuldprobleme, vielleicht sogar eine Krankheit. Oder wenn man in seinem Leben die Prioritäten total falsch setzt. Gott sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich. Trachtet nach mir, sucht mich. Erkennt mich. Aber wir Menschen, wir trachten unser eigenes Reich aufzubauen und leben nur für uns und haben ganz falsch die Prioritäten gesetzt. Was sind die Folgen? Es hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Es hat Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Das ist alles nachprüfbar. Wenn wir uns aber an Gottes Leitlinien halten, dann werden sie unseren Charakter und unser Verhalten prägen. Wir werden Gott immer mehr erkennen. Und wir werden unseren Kurs korrigieren, wenn das notwendig ist. Und wir werden durch das oft verwirrende Labyrinth des Lebens geführt. Und dann erfährt man Freude. Weil wir wissen, Gott meint es gut mit uns und sein Wort ist wirklich wegweisend. Es führt uns gut. Es zeigt uns, was der richtige Weg ist. In der vierten Zeile sagt David das Wort Gottes, es ist lauter, klar, transparent und es erleuchtet die Augen. Das heißt, es erhellt das Leben, es macht die dunklen Dinge klar. Nun heißt das nicht, dass jede Schriftstelle jedem sofort leicht verständlich ist, wenn man die Bibel mit Begeisterung studiert, dann wird man an mancher Stelle auch so richtig zu knobeln haben. Das ist nicht alles so einfach auf den ersten Blick zu verstehen. Da gibt es auch schwierige Stellen. Aber ich denke, David sagt hier, das Wort Gottes, es ist transparent. Es sagt uns die Wahrheit. Es versucht uns nicht irgendwie zu hintergehen. Wenn ich an die Lebensbilder im Alten Testament denke, dann wird schon mal klar, ein Abraham, ein Mose, wir haben ja unlängst seine Geschichte auch hier in den Predigten mal gemeinsam durchgedacht, ein David, ein Salomo, das waren nicht perfekte, ideale Menschen. Im Gegensatz zu mancher Biografie malt uns die Bibel nicht irgendwelche Idealbilder vor. Das übrigens spricht für ihre Glaubwürdigkeit auch, sondern sie ist realistisch, sie ist transparent. Und jeder, der sie ehrlich liest, kann sich irgendwo in diesen Geschichten, in diesen Narrativen wiederfinden und klare Sicht, erleuchtete Augen bekommen, klar sehen lernen. Gottes Wort, es gibt uns Licht und damit auch Leben. In uns selbst, in unserer gefallenen menschlichen Natur, da ist kein Licht. Das war der Grundirrtum jener Denkweise, die man Aufklärung oder Erleuchtung nannte, dass man meinte, in sich selbst ist das Licht. Und deshalb braucht man kein Licht von außen. Man kann es einfach abweisen. Die Devise Kants, des großen deutschen Philosophen der Aufklärung, sie lautete: Wage es, dich deines Verstandes zu bedienen, ohne Anleitung eines anderen. Im Grunde wollte er damit sagen, vertraue allein deinem Verstand. Du brauchst nicht mehr als das, auch keine Bibel. Aber meine Lieben, Gott sagt uns etwas ganz anderes. Er sagt uns, wir brauchen das Wort Gottes. Und wenn der Geist Gottes dieses Wort auf unsere Herzen anwendet, dann bekommen wir Licht und wir bekommen Leben. Die Gebote des Herrn, sie sind lauter und sie machen die Augen hell. Und dann lesen wir im Vers 10 von der Furcht des Herrn, die rein ist und die für immer besteht. Und wir fragen uns, warum ist jetzt in dieser Reihe von verschiedenen Begriffen für das Wort Gottes plötzlich von der Furcht Gottes die Rede? Und ich glaube nicht, dass das einfach ein Versehen des Dichters war und er hat da irgendetwas komponiert, dass es jetzt in den Reim passt, sondern mittendrin steht genau diese Erinnerung, dass alle Gebote und alle Vorschriften Gottes so wenig ausrichten wie stumpfe Pfeile und nasse Zunder, wenn wir Gott nicht fürchten. Um das mal mit den Worten von Benedikt Peters zu sagen aus seinem Kommentar zu den Psalmen. Wenn wir keine Ehrfurcht vor Gott haben, ist auch das Wort Gottes nicht eine ewige gültige Grundlage für unser Leben. Im gleichen Vers 10 heißt es dann noch, die Rechtsbestimmungen des Herrn, sie sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Was der Herr beurteilt, ist darum recht und wahr. Weil er es beurteilt, er ist im Anfang, er hat alles erschaffen und er kann uns lehren, was recht und wahr ist. So stellt David das Wort Gottes hier auf den Leuchter. Und für ihn war es mehr wert als das beste Gold und der reinste Honig, Vers 11. Das heißt, es bedeutete ihm mehr als der höchste materielle und innerweltliche Wert. Und ich glaube, David wusste auch, dass dieses Wort unseren geistlichen Hunger stillen kann. Er wusste, Jahwe, er hat sie in seinem Wort offenbart. Und durch das Wort kann der Mensch Gott erkennen und sein Leben wird verändert. Meine Lieben, mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass wir durch dieses Psalmwort nicht nur neu daran erinnert wurden, ja, Gott hat sich in der Schöpfung und auch durch sein Wort offenbart. Und David, der hat das in poetischer Weise in diesem wunderschönen Psalm niedergeschrieben. Wir haben jetzt wurden neu erinnert, haben noch was dazugelernt vielleicht. Sondern es ist mir ein Anliegen, dass durch dieses Wort, auch durch das, was wir in der Abendbibelschule neu durchdenken und lernen, dass wir neu aufgerüttelt werden, das Wort Gottes zu lieben und es täglich in uns aufzunehmen, es mit Leidenschaft zu lesen, es vielleicht neu lernen zu lesen. Es gibt ja heute so viele Hilfen auch. Es gibt Bibellesepläne, es gibt gute Unterteilungen, wie man auch die Bibel mal in einem Jahr durchlesen kann. Die Methoden sind erstmal zweitrangig, die wir verwenden, um das Wort zu lesen. Aber ich möchte euch ermutigen, es einfach systematisch zu lesen. Also fortlaufend, nicht nur so ein kleines Häppchen. Das kann man auch machen, jeden Tag ein Losungswort. Hat auch seinen Wert, ist auch nützlich. Herr Luther Losungsbüchlein hat sich bewährt über viele, viele Jahrzehnte. Aber das ist nicht gedacht, dass das unseren ganzen geistlichen Hunger stillt, die zwei Verse am Tag. Das ist so ein Input, so ein Start, so ein Häppchen nebenbei. Und das ist gut, wenn wir das lesen. Aber ich will euch einfach ermutigen, noch tiefer einzutauchen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, seit ich gelernt habe, die Bibel zu lesen, wird sie mir täglich wunderbarer. Ich lese jeden Tag darin. Ich weiß, dass ich nicht mehr leben könnte ohne sie. Manche Leute, zu denen gehöre auch ich, die sagen, sie können ohne Kaffee nicht mehr leben. Ja, geht schon, man kann schon. Aber es ist so die Sucht, die man dann hat. Der erste Gang am Morgen zur Kaffeemaschine. Können wir das auch sagen über unsere Bibel? Ist uns das Wort Gottes so kostbar, dass wir sagen können, ich kann ohne dieses Wort nicht mehr leben und ich will auch nicht ohne es leben? Es ist zu einer Lebensnotwendigkeit geworden. Das Haus brennt. Es muss evakuiert werden. Was ist, was ihr mitnehmt aus dem brennenden Haus? Klar, man denkt an die Pässe, man denkt an die Kreditkarten, was weiß ich, die Sparbücher. Schnell raus, schnell mein Sparbuch neu in die Tasche. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dieses eine Buch einfach auch nicht vergessen wird und es mitnehmt auf die Flucht. Martin Luther, er ermahnt uns Christen, wir müssen das Wort Gottes meditieren. Und er meint damit kauen, es im Mund zergehen lassen. Vielleicht so wie der Honig, den David in seinem Psalm erwähnt. Darüber nachdenken, nachsinnen. Es in uns eindringen lassen. Ansonsten, meinte Luther, wenn wir meinen, dass wir bei einmal Lesen eines Bibelabschnittes ihn schon in uns haben, dann sind wir wie das Obst, das unzeitig vom Baum fällt und wir haben keine Frucht. Es ist wichtig, dass wir nicht nur lesen, liebe Geschwister, um unser stille Zeitpensum irgendwie zu erledigen und dann ein gutes Gewissen zu haben, oh, ich habe es ja gemacht heute, sondern dass wir, wie Luther sagte, es wirklich meditieren. Nicht nur oberflächlich lesen, sondern es so lesen, dass es uns anspricht, dass es uns aufrüttelt, dass es uns auch hinterfragt und wir es beherzigen und auch anwenden. Nur so können wir Frucht bringen in unserem Glaubensleben. Und darauf kommt es letztlich an. Das Nachsinnen über Gottes Offenbarung in seinem Wort treibt dann David ins Gebet. Wenn man sich mit Gott, mit seinem Wort, mit seiner Offenbarung auseinandersetzt, dann begegnet man dem perfekten, heiligen Gott und sein Wort durchdringt uns und es zeigt uns, wie wir wirklich sind und es zeigt uns, dass wir ein Problem haben. Es zeigt uns, was unser größtes Problem ist, unsere Sünde. Es zeigt uns, dass wir Vergebung brauchen, Gnade brauchen, einen Gott brauchen, der sich in seinem Sohn offenbart hat und einen Weg geschaffen hat, damit wir Menschen wieder zu ihm kommen, zu ihm finden, ihn erkennen und ihn lieben. Das ist das Evangelium. Und wir hören es in seinem Wort. Das macht uns zu Knechten Gottes, zu Dienern Gottes, wenn wir dieses Evangelium aufnehmen. Und wenn man ein Knecht ist, dann will man dieses Wort auch anwenden. Und diese Anwendung, sie beginnt mit Gebet. Lasst uns noch die verbleibenden Verse hier aus diesem Psalm lesen. Ich habe sie überschrieben: Gottes Offenbarung will ein Leben hervorrufen, das Gott ehrt. Ab Vers 12 lesen wir: Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt. Durch die Gebote Gottes, durch das Wort Gottes. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Auch von Mutwilligen halte deinen Knecht zurück. Lass sie mich nicht beherrschen, denn dann bin ich tadellos und bin rein von schwerem Vergehen. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Hier macht David deutlich, es ist nicht genug, das Zeugnis der Schöpfung und des Wortes zu betrachten und zu bewundern, sondern Gott will, dass wir auch Täter des Wortes sind. Er will einfach, dass wir Diener sind, Knechte sind. Woran erkennt man einen Knecht? Und ich denke daran, dass er sich genau an diese doppelte Offenbarung oder von dieser doppelten Offenbarung warnen lässt. Ein Knecht ist jemand, der auch weiß, wenn ich mit dem Wort Gottes lebe, wenn ich es ernst nehme, ihm gehorche, mich von ihm warnen lasse, dann liegt darin ein großer Lohn. Ich werde belohnt. Wenn Gott unser Herr ist und wir seine Diener sind, das haben sicherlich die meisten von uns hier auch schon erfahren, wie die Weisungen Gottes uns Licht geben auf unserem Weg und wie sie uns Mut geben angesichts aller möglichen Gefahren, wie sie uns Verstand geben bei den unterschiedlichsten Auseinandersetzungen, auch mit den Spöttern, wie sie uns Kraft geben bei all diesen Kämpfen, die man so im Leben durchmachen muss. Und dann geht David hier noch tiefer. In Vers 13 betet er diese ehrlichen Worte, Verirrungen. Wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden. Sprich mich frei. Und was er hier sagen will, das könnte man so umschreiben: Herr, du hast dich offenbart in der Schöpfung und du hast dich deinem Knecht in deinem Wort offenbart. Ich kenne dich jetzt. Ich weiß, wer du bist. In Ehrfurcht nahe ich mich dir. Ich bin dein Knecht, ich bin dein Diener. Aber Herr, ohne deine Hilfe kann ich nicht bewahrt bleiben vor Verirrungen. Ich bin so schwach. Das, was ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht will, das tue ich, das Böse, der Irrtum, die Sünde, sie sind manchmal so heimtückisch, dass ich sie gar nicht bemerke. Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Das sind jetzt nicht die offensichtlichen Tatsünden, dass einer stiehlt oder bewusst das Finanzamt hintergeht oder lügt oder die Ehe bricht oder in seiner Wut brutal wird, zuschlägt. Nein, die verborgenen Sünden, das sind die Sünden des Herzens, die momentanen Sünden in einer Situation oder in einem Gespräch, die wir oft gar nicht als Sünde wahrnehmen. Das sind die selbstsüchtigen Motive, der Neid, der einen beschleicht, weil man denkt, dem anderen geht es ja viel besser als mir. die Missgunst, die Eifersucht, die Bitterkeit, die Unversöhnlichkeit, das Selbstmitleid in einer bestimmten Situation, der versteckte Stolz, die Lieblosigkeit, verborgene Sünden. Oft gar nicht so leicht wahrnehmbar. Gerne werden sie auch verdrängt. Man will sie nicht sehen. In mir, in dir sind verborgene Sünden. Gott aber sind sie nicht verborgen. Und deshalb wollen wir immer wieder Gott darum bitten, uns durch seinen Geist diese verborgenen Sünden zu zeigen. Und wir wollen ihn bitten, uns davon zu reinigen. Augustinus schreibt in seinen Bekenntnissen, eigentlich in Anlehnung an dieses Wort, klingt meiner Meinung nach auch schon sehr poetisch. Eng ist das Haus meiner Seele, in das du kommen sollst. Weit soll es werden. Weit durch dich. Zertrümmert ist es. Setze es in Stand. Ist manches darin, das deinem Auge anstößig ist? Ich gestehe es. Ich weiß es. Aber wer soll es reinigen? Zu wem außer dir kann ich rufen, von meinen verborgenen Sünden reinige mich und vor Fremdem bewahre dein Knecht? Vers 14 bittet David, dass Gott ihn bewahren soll, auch vor den Mut vor dem mutwilligen Sündigen, auch vom mutwilligen, halte deinen Knecht zurück, lasse mich nicht beherrschen. Mutwilliges Sündigen, das ist jetzt der Gegenteil von den Verirrungen, die wir oft gar nicht merken. Wir Menschen sündigen teils aus Unwissenheit und unbewusst und teils auch wissend und bewusst. Manchmal werden wir so wie in Galater 6, Vers 1, es da heißt, von einem Fehltritt übereilt und manchmal sündigen wir mit erhobener Hand. An beidem wird deutlich, dass in unserem Fleisch, und das heißt nicht in unserem Körper, sondern in unserer alten sündigen Natur nichts Gutes wohnt. Wir können unsere alte Natur nicht einfach so verbessern, auch nicht besiegen. Wir können nicht allein aus unserem starken Willen heraus die Sünde überwinden. Unser Wille ist nicht so frei, wie das die Aufklärer dachten. Das hat David genauso wie Paulus gewusst. Und deshalb diese Bitte, Herr, halte durch deine Kraft deinen Knecht zurück, mutwillig zu sündigen. Dein heiliger Wille möge meinen von Sünde geneigten Willen überwinden. Das klingt doch ähnlich so wie die Vaterunser-Bitte, rette uns von dem Bösen. Und wir sollten das häufig mit David und auch mit Paulus beten, dass der Herr uns von diesem Hang zur Sünde, der in unserer alten Natur steckt, befreien. Machen wir also dieses Gebet immer wieder auch zu unserem persönlichen Gebet. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich finde es wunderschön, wie dieser Psalm hier endet. David hat sein Lied mit der Weite des Himmels begonnen und er beschließt es nun mit seinem Herzen. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. David möchte ein Leben führen, das Gott ehrt. Er weiß, im Herzen hat das Sündige oder auch Heilige Wandeln und Reden seinen Ursprung, seinen Ausgang. Und er weiß, dass sein Mund nur dann wohlgefällig vor Gott sein kann, wenn sein Herz wohlgefällig ist, denn der Mund, er redet das, was aus dem Herzen kommt. Und deshalb, lasst uns einfach in Davids Bitte hier einstimmen. Und damit möchte ich hier schließen, dass wir auch beten können, lieber Herr, ich möchte mit meinen Gedanken, mit meinen Motiven und mit meinem Reden dir gefallen und dich ehren. Aber das kann ich nur mit meinem neuen Herzen. Ich kann es nur, weil du mein Fels und mein Erlöser bist und weil du mich veränderst. Ich bin oft schwach, habe gute Absichten, aber allzu oft führe ich sie nicht aus. Du aber änderst dich nicht. Du hast mir die Augen des Herzens geöffnet, um deine Herrlichkeit in deiner Schöpfung zu sehen. Du hast mir die Ohren geöffnet, um deine Stimme in deinem Wort zu hören. Und jetzt will ich nichts anderes mehr, als deinen Willen zu tun. Als dein Knecht will ich dich ehren durch ein geheiligtes Leben. Hilf mir dabei durch deinen Geist, denn du bist mein Fels und mein Erlöser. Amen.